Ja, also ich wusste überhaupt nicht, auf was auf mich zukommt. So 5% vielleicht. Weil man immer denkt, man ist unsterblich. Also wir hatten, keiner von unseren Freunden hat auch irgendwie eine Patientenverfügung. Niemand denkt darüber nach, was passiert, wenn was passiert, weil es, man denkt immer, man könnte dann noch was regeln oder machen oder tun, bis es dann halt passiert.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir sitzen heute hier nach langer Zeit, es ist glaube ich 3 Monate oder so her, dass wir eine Gastfolge veröffentlicht haben, sitzen wir heute zu dritt hier und haben einen ganz besonderen Gast, wie ich finde, und eine ganz besondere Geschichte. Wir machen diesen Podcast ja für die pflegenden Angehörigen hauptsächlich, natürlich auch für Pflegefachpersonen, für Pflegende und Kollegen, alles was mit Pflege zu tun hat.
Aber uns ist halt wichtig, dass Betroffene oder die Sache wirklich erleben, auch mal berichten können und nicht nur irgendwie aus Schulbüchern oder er hat gesagt, sie hat gesagt. Und es ist uns wichtig, dass dann auch Betroffene aus ihrer Perspektive erzählen, weil ich erlebe das auch immer wieder in der Beratung, man denkt, man ist alleine. Dabei ist man gar nicht alleine. Es sind auch andere Menschen mit ähnlichen Situationen und da möchten wir auf jeden Fall unseren Podcast dafür auch nutzen, um diese Synergie und das Verbreiten dann dadurch auch zu erreichen.
Ja, es gibt Themen, über die müssen wir reden. Heute tun wir es mit Robert. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, stell dich einfach mal vor.
Danke, dass ich da sein darf. Ich bin Robert Marx. Ich habe meine Frau vor 4 Monaten verloren an einem Glioblastom und wir haben seit Februar 22 quasi diese Reise mit dem Tumor anfangen müssen und da auch dann direkt mit einem Pflegegrad 3 gestartet nach der OP im April 22 und dann zum Ende hin mit einem Pflegegrad 5 quasi die letzten Monate verbracht. Und die Herausforderungen, die wir da hatten, würde ich gerne heute teilen und bin gespannt, was uns so erwartet.
Ja, weil, das muss man mal ganz explizit sagen, die's hören, werden es hören und die es sehen, werden es auf jeden Fall sehen. Robert ist keine 80 Jahre alt, er ist auch keine 70 Jahre alt, sondern er ist deutlich jünger.
Er ist noch 32.
Und das zeigt eben, dass Pflegebedürftigkeit, was ja oftmals mit Alter in Verbindung gebracht, und man geht immer davon aus, dass der Kelch quasi an einem vorbeigeht, aber es kann eben auch in jungen Jahren zuschlagen. Also wir haben ja immer wieder gesagt, wir haben Kinder in der Beratungsstelle, die wir mit betreuen. Aber es gibt eben auch junge Erwachsene, die von jetzt über gleich eben mit schlimmen Diagnosen konfrontiert sind und wo sich das ganze Leben quasi auf den Kopf stellt. Ich fände es ganz toll, wenn du einmal so ganz kurz, damit die Leute wissen, worum es geht, was ein Glioblastoma ist, weil das ist quasi der Holzhammer, würde ich sagen.
Ja. Also mach ich. Also Glioblastom ist, wenn du schon angesprochen hast, der Holzhammer, ein sehr aggressiver, schnell wachsender Tumor. Es gibt von der WHO, die wir alle kennen, eine Klassifizierung, wie schnell so ein Tumor wächst. 1 bis 4, die Stufen, das ist beim Glioblastom die 4. Und da gibt es bis heute auch noch keine Heilung. Es gibt statistisch Outlier oder einzelne Patientinnen, die quasi rausfallen. Es gibt welche, die sind 20 Jahre mit diesem Tumor unterwegs. Aber die meisten, und das ist jetzt eine Statistik, 25% überlebt ein Jahr, 3 bis 5%, je nachdem, welche Statistik man ranzieht, überleben die 5 Jahre. Das ist sozusagen das Mittel. Und da fällt der Glioblastom mit anderen Tumorarten unter einen sehr schnellen und auf jeden Fall auch eine zeitliche Einschränkung des Lebens auf jeden Fall drunter. Man kann dagegen nichts machen, außer die Standardverfahren, Chemo, Strahlentherapie.
Vielleicht kannst du uns auch erklären, was es so für Symptome macht. Also du hast ja gesagt, Pflegegrad 3 habt ihr gestartet. Welche Einschränkungen kommen zuerst? Wo musstest du auch als Pflegeperson als erstes unterstützen?
Was war der Punkt? Wir können ja ihren Namen nennen.
Auf jeden Fall.
Das ist ganz wichtig, dass wir Ellis Namen nennen, weil ohne Elli würden wir nicht hier sitzen.
Ja. Und ohne Elli hätten wir auch viele schöne und Momente nicht gehabt, das stimmt. Symptome.
Und, ja, also das ist also auch dieses, wo fängt es an? Also woran merkt man, hier stimmt was nicht?
Ja, also ich glaube, es ist verschieden. Also man liest ja auch sehr viel, auch medizinische Berichte und Bücher, dann, wenn man in der Krankheit ist. Bei Ellie war es so, sie hatte ganz, ganz minimale Schlechtheitsphase. Also ihr wurde schlecht, aber für Sekunden im Alltag. Das hat man erst nicht so wahrhaben wollen. Dann hatten wir einen MRT-Termin, den haben wir aber gar nicht mehr erreicht. Wir hatten einen MRT-Termin an einem Donnerstag und den Sonntag zuvor ist sie einfach in einem großen Grand Mal, in einem großen epileptischen Anfall in meinen Händen quasi zusammengebrochen und ist dann nach 12, 15 Minuten Bewusstlosigkeit ins Krankenhaus gebracht worden. Da konnte sie dann auch schon wieder Dinge tun, mir auch schreiben aus dem Krankenwagen, dass es ihr so dementsprechend gut geht. Und es waren dann 2 Monate, wo gesagt worden ist, es ist eine Epilepsie, die ist behandelbar.
Das wäre nämlich so meine Frage, wie schnell haben Sie dann festgestellt, was es ist?
Genau, ganz. Also es war am Anfang immer eine fokale Dysplasie, also eine Ablösung von der einen, also vom, jetzt als Laie gesprochen, von der vom Gehirn sozusagen auf der einen Seite eine Ablösung, die schon, so wurde uns gesagt, aus Kindestagen da sein sollte, die aber der Körper jetzt quasi als Abwehrmechanismus erst festgestellt hat. Und dann soll das ein Inselgliom sein, aber wenn überhaupt gutartig und erst, nachdem man sehr viel Druck im Krankenhaus von anderen Oberärzten gemacht hat, um nochmal die Diagnostik weiterzutreiben, hat man dann dieses PET-MRT, also dieses nukleare oder radioaktive MRT gemacht, wo man dann natürlich verschiedenste Aminosäuren nachweisen konnte, die dann auf eine andere Notwendigkeit hingewiesen haben. Und dann sind wir quasi in die Neurochirurgie überwiesen worden und haben dann diese OP, diese Resektion gemacht, das Rausnehmen von dem Tumorzell und danach erst nach, da war Ostern, da war die Pathologie dann noch irgendwie in den Ferien. Also wirklich, also von Februar, den 13., 14. Februar, also vom Valentinstag bis zum 9. Mai, da war die Tumorkonferenz, war sozusagen die Zeit, der Zeitraum, wo wir immer dachten, das wäre Epilepsie. Mhm. Und darauf hatte ich mich auch vorbereitet. Das war sozusagen die Symptomatik nach 3 Tagen, nachdem sie den ersten Anfall hatte, nach Hause kam, hatte sie dann 35 Anfälle am Tag. Wahnsinn. Und das war dann für uns die neue Normalität. Und erst später hat man dann festgestellt, das kann, also selbst auf diesen ganzen Blockern, diesen Antiepileptikern, kann das nicht normal sein, dass das nur der Grund ist. Ja.
Man sieht und hört, also was ich nur in diesem kurzen Stück schon wieder.
Ich ärgere mich gerade total über diese, du hast gesagt, mit Druck der Oberärzte wurde dann erst die Untersuchung gemacht, dann die Auswertung der Untersuchung.
Also in der Ostern quasi. Also ich, dazu,
gibt es
ich hab
nur
das,
einen Pathologen?
Ich habe das letztens gehört, dass in der ländlichen Region, da hat die Radiologie zum Beispiel im ganzen September Urlaub. Haben sie zugemacht, sodass die Leute, ich glaube, 180 Kilometer in das nächste Krankenhaus weiterfahren müssen dann. So, also das nur mal so am Rand zu solchen Sachen. Das ist Zeit.
Genau, und vielleicht ein kurzer Zwischeneinwurf daher mit der Zeit. Das ist jetzt ein bisschen ausgespart, aber so diese persönliche Anekdote war, dass ich einen Oberarzt kannte und über den haben wir dann quasi nochmal nachgefragt, ob das dann wirklich so sein kann. Und darum ging es auch gar nicht. Aber was sozusagen mir wirklich aufgefallen, das ist halt, dass wir die Option bekommen haben. Also an dem Tag, wo sie das PET-MRT gemacht hatten und gesehen haben, da ist was, was nicht dahin gehört, sind wir eingeladen worden zu dem Abschlussgespräch unserer damals noch die Information, dem Abschlussgespräch von allem, was ist es jetzt eigentlich, in die Neurochirurgie. Aber es war natürlich erst ein Erstgespräch für das, was dann kommen sollte. Mhm. Und da wurde uns gesagt, wir können jetzt gucken, ob es was es ist, aber es wird voraussichtlich gutartig sein. Oder wir warten noch 6 Monate und machen dann noch mal ein MRT, um zu gucken, ob es größer oder kleiner geworden ist. Und im Nachgang kriege ich ein bisschen Gänsehaut gerade, ja, wenn ich merke, dass man halt diese 6 Monate und auch schon diese 2 sind beim Glioblastom sehr viel, wahrscheinlich gar nicht mehr erlebt hätte.
Ja.
Und nur halt durch diese Resektion, also diese Rausnahme von diesem Tumor, hat man dann halt feststellen können, wir müssen jetzt handeln. und das noch an Lebenszeit rausholen, was an Lebenszeit rauszuholen ist.
Ja, und da, das ist wieder Zeit.
Ja.
Zeit ist wirklich, und du musst auf Leute treffen, die das Ganze ernst nehmen, die vielleicht auch sich trauen, um die Ecke zu denken und zu sagen, wir gucken doch mal genauer hin.
Also aber du scheiterst doch heutzutage, ich habe selber privat bei mir selber erlebt, Termin in der Charité, und ich wusste noch nicht genau, in welche Abteilung ich hingehöre. Hatte zwar eine Historie, ich bin an dieser Aufnahmefrau nicht vorbeigekommen. Ich habe 20 Minuten mit ihr diskutiert, dass ich einen Termin brauche, und sie hat darauf bestanden, ich brauche einen Überweisungsschein. Ich dann sag mir, wo ich hingehe, ich hole den Überweisungsschein. Nein, das geht andersherum. Und hätte ich auch nicht die Connection gehabt, weil ich seit 30 Jahren in diesem Gesundheitssystem bin, würde ich wahrscheinlich immer noch auf einen Termin warten.
Ja, ja. Das ist die große Problematik bei diesen Sachen, dass so, und darüber haben wir uns ja auch schon gut ausgetauscht, diese Verwaltungsvorschriften. Ja. Und also nicht nur in der Pflegeversicherung, sondern auch im Schwerbeschädigtenrecht und so weiter, dass eben da so, sag ich mal, Abläufe passieren, die so viel Zeit kosten, dass es am Ende fast schon Sarkasmus ist, was bei rauskommt. Und also wir werden im Laufe dieser Folge hören, und ich glaube, es gibt so viel zu bereden, dass man schon zwei Folgen, eine A, eine B, das aufteilen kann, darüber reden, weil es eben, sage ich mal, von der anderen Seite ist es ja auch vieles so auf dieses Alter ausgelegt. Es ist ja immer auf, sag ich mal, schleichende Prozesse. Das, was wir überall lesen, was wir überall sehen, ist demenzielle Erkrankungen. Das ist, wenn man im Internet unterwegs ist und Pflegebedürftigkeit, hat man immer das Gefühl, es gibt nur demenzielle Erkrankungen, und sonst gibt es gar nichts. Was, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber solche Situationen, und wir haben das in der Pandemie erlebt, dass Menschen, die um die 20 waren, keine Arzttermine gekriegt haben, heute auch nicht mehr unter uns sind, weil einfach dann Sachen nicht erkannt wurden, weil sie keine Termine gekriegt haben, weil man Sachen nicht ernst genommen hat. Und deswegen ist es umso schöner, dass du hier bist, um aus deiner Perspektive das zu berichten. Und wir müssen das schon mal vorweg erzählen. Robert ist einer, also in meinen Augen wirst du einer sein, der uns in der Pflege wieder so ein Stück weiter nach vorne bringen wird. Und das ist das, was wir schon so oft gesagt haben, und das hat man ja auch bei den manchen Gästen, die wir so hatten, schon gehört. Die Pflege ändert sich nicht durch Pflegefachpersonen oder von innen heraus, sondern von außen durch besondere Menschen, die quasi eine Situation erlebt haben und dann sagen, ich habe da eine Idee.
Ja.
Darüber müssen wir nicht reden, aber allein dieser Grundgedanke und diese Motivation zu behalten und zu sagen, wir müssen drüber reden, und das ist es, was es letztendlich ausmacht. Und das ist ja auch der Grund, warum du heute hier sitzt.
Ja. Und es ist schön, dass ich heute hier sitzen darf. Also ich freue mich drauf, darüber zu diskutieren.
Auf jeden Fall. Weil eben diese Situation, also ja, nicht einfach war.
Ja, es ist nicht einfach, sagen, ne? und in unserer, also in der deutschen Kultur, wir reden nicht darüber, wir schweigen darüber, weil das ist ja, ich könnte dich ja verletzen, wenn ich irgendwie dich anspreche, oder ich könnte ja was falsch machen. Aus dieser Angst, Sorge, was falsch zu machen, sagt man dann gar nichts oder doch was Falsches, und es geht nicht weiter. Ich finde, also wir müssen auf jeden Fall in der Kommunikation auch zu schwerkranken oder sterbenden Menschen auch uns austauschen, weil das ist was täglich passiert und nicht irgendwie in die kleine Kammer geschoben werden darf.
Soll. Ja, weil das ist ja, wie war das? Also das ist, wenn man so eine Diagnose kriegt, letztendlich dann, man weiß doch gar nicht, wo man anfangen soll.
Zwei Punkte. Ich würde einmal kurz noch auf diesen Schlips treten, auf dieses Totschweigen, dann komme ich auf jeden Fall zu der Diagnose noch zurück. Also das ist, glaube ich, einer der größten Punkte, dass man in unserer westlichen Kultur, oder es muss jetzt, ist jetzt egal, wo, aber dieses auf den Schlips treten. Lieber nichts sagen und sich zurückziehen und warten, dass man auf Hilfe, also aufgefordert wird, Hilfe zu geben, als selber aktiv zu werden. Also wir sind irgendwie alle so groß geworden, so überrücksichtsvoll, ich würde das schon überrücksichtsvoll nennen, dass man sagt, also weil man ja sagt, okay, ich werde diese Person, egal ob es jetzt ein tödliches Ende nimmt oder eine lange Pflege ist, es gibt ja verschiedenste Stufen, mit denen ich mich nicht auskenne, aber diese eine sehr drastische Stufe kenne ich, sagt, wenn man ganz normal mit den Leuten umgeht, mit mir als Angehörigen, mit der Betroffenen, dann macht man Fehler. Ich habe bestimmt ganz viele Fehler gemacht, wenn man von außen professionell drauf guckt. Aber man macht dann das natürlich mit der Person so, wie es am besten passt. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, wenn man im Alltag auch Fehler macht. Jeder macht Fehler, ja, den ganzen Tag. Und wenn man sich zurückzieht und quasi versucht, vermeidet, extrem vermeidet, diese Fehler zu machen, wenn man sagt, hey, vielleicht habe ich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, weil man erstmal diesen Zeitstempel bekommt. Hey, vielleicht lebt diese Frau, vielleicht lebt Elisa, nur noch ein Jahr. Also wenn ich sie jetzt noch zweimal sehe, dann darf ich da keinen Fehler machen. Aber andersrum ist es für Ellie, und das weiß ich, weil wir ganz viel darüber kommuniziert haben, viel wichtiger, dass man einfach ganz normal umgeht. Und wenn dann irgendwas schief läuft, dann kann sie das genauso sagen, anders kommunizieren, wie auch immer das passt. Ich glaube, diese Komponente ist super wichtig, dass wir darüber mehr reden, zu reden und uns was zu trauen, ja, weil wir alle nicht wissen, wie man sich selbst verändert, wie sich Leute verändern. Das ist immer ein dynamisches Konzept. Es wird nie statisch sein, es wird nie richtig oder falsch geben. Und ich glaube, das hat mir häufig wehgetan, aber auch sehr schwer gefallen, das richtig zu kommunizieren. Was braucht es eigentlich, ja, in der Situation? Und zu der Diagnose an sich, es reißt einem auf jeden Fall erstmal die Füße unterm Boden weg. Also ich weiß noch, dass ich in Corona-Zeiten, das war ein Valentinstag, der 13.2. abends ist Ellie eingeliefert worden, und am 14.2. konnte ich das erste Mal quasi dann ins Virchow. Es war kalt, es war Corona-Zeit, also man brauchte irgendwo einen Test her, man musste irgendwie hinfahren, hatte eine Stunde eine Person pro Tag. Wer darf Ellie überhaupt sehen? Da haben wir uns immer geeinigt, auch mit den Eltern und dem Bruder, dass das dann ich bin. Das tut Ellie jetzt gerade am besten. Ob das immer sinnvoll war, weiß ich nicht. Aber da erstmal hinzukommen, an Ellie überhaupt ranzukommen, also man geht nicht einfach ins Zimmer rein, wie man es vielleicht normal kennt. Und da habe ich sehr viel auch im Auto gesessen und einfach Rotz und Wasser geheult. Also das weiß ich noch. Nach Hause gefahren und gedacht, das kann es doch jetzt nicht sein. Also Epilepsie, irgendwann hat man dann auch so Verbände angepingt und gesagt, was macht man jetzt eigentlich? Was muss ich? Wir hatten ein Hochbett zu Hause. Das habe ich dann runtergebaut, sodass man einfach nur noch die Matte hatte, letztendlich anderthalb Zimmer. Da muss man erstmal nicht viel umändern. Aber dass man dann irgendwann verstanden hat, hey, mit Epilepsie kann man auch alt werden. Das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin. Das kann man einstellen. Das ist vielleicht noch eine OP notwendig. Und dann weiß ich noch, und das ist so eine Sache, wo ich jedes Mal ins Stocken komme und doch ab und zu wieder eine Träne verdrücken muss oder einfach auch laufen lassen muss. Wir sind zu diesem Ersttermin Neurochirurgie gekommen, wo sie halt dieses radioaktive MRT hatten und wo sie uns die Option gelassen hatten. OP, Entnahme und gucken, was es ist, oder in 6 Monaten wiederkommen. Hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Und in diesem Termin hat uns der Oberarzt so den Bildschirm rumgedreht, Ellies Diagnosen gezeigt oder diese Aminosäuren gezeigt und dann halt auch gemeint, oder es stand auf dem Bildschirm die Diagnosen von allen Patienten, die an dem Tag kommen. Datenschutz hin oder her, das ist jetzt gerade erstmal egal. Wichtig ist einfach nur, dass man da in einer Zeile habe ich Glioblastom gesehen. Und in der Zeit von Februar bis zu diesem Termin im April hatte ich ganz viele Bücher, Epilepsie für Erwachsene, also was auch die Medizinstudierenden lesen, selbst gelesen. Und habe gemerkt, also da wurde mir ganz kalt, so Glioblastom, weil alle anderen hatten irgendwie Astrozytom und andere Tumorarten, die man zum Teil besser behandeln kann oder wo man auch eine gute Überlebenschance hat. Und dann lief die OP, da war ein Schlaganfall mit dabei. Ellie konnte danach nicht mehr reden und auch halbseitig erstmal nicht mehr laufen oder irgendwas machen. Hatte so eine Lähmung. Und dann kam sozusagen der Termin, wo ihre Diagnose, weil das Gewebe entnommen worden ist, feststand. Und der gleiche Situation, gleicher Oberarzt, sehr entspannter Mensch, sehr hilfsbereit, hat uns aber wieder den Bildschirm rumgedreht mit den Aufnahmen aus der OP. Da hatten sie nochmal ein MRT gemacht oder ein CT, das kann ich gerade nicht sagen. Ja, auf jeden Fall ein CT, weil die Blutung ja gesehen werden musste. Und da stand wieder Glioblastom. Und das war der Moment, wo ich weiß, Ellie hat es nicht so ganz wahrgenommen, weil auch durch diesen Schlaganfall halt auch mal ein bisschen schwieriger die Auffassungsgabe war in dem Moment. Aber mir wurde schlecht. Also ich musste mich dann auf die Liege legen. Das war für die Ärzte auch erstmal merkwürdig, weil die Betroffene sitzt da ganz entspannt und strahlt Stärke aus. Und der Angehörige ist quasi erstmal kurz platt. Das war die Wahrheit. Dann sind wir rausgegangen und haben erstmal uns heulend in den Arm gelegen, weil dann kam es auch bei Ellie an langsam. Und man weiß nicht, wo man anfängt. Also ich glaube, das ist dieser Knackpunkt, die Frage auch eingangs. Wir sind relativ jung. Wir sind auch im Internet irgendwie ganz bewandert. Aber es war trotzdem schwer erstmal, weil jeder einzeln für sich anfängt, bei Null zu gucken, was macht man, was braucht man jetzt, wo wendet man sich hin, welche Sachen kann man beantragen, welche gibt's kostenlos, welche gibt's mit Zuschuss und so weiter. Das waren viele Dinge, die uns natürlich mit Anfang 30 nicht mal vorgeschwebt haben, dass wir die brauchen.
Das ist es ja auch, das erleben wir ja auch. Wir sind ja auch auf TikTok unterwegs. Es gibt unheimlich viele junge Menschen, die betroffen sind.
Ja, sehr viele.
Als Angehörige. Und wenn es die Großeltern sind und wenn es die Geschwister sind. Also das gibt's unheimlich viel. Und ich finde, gerade die jungen Menschen werden da so sehr im Stich gelassen. Wie du vorhin schon gesagt hast, Pflege gleich alt gleich Beratungsstelle und da geht man hin. Und was ist aber mit den anderen? Wie bist du denn, also hattest du jemanden, der dich dann gelotst hat, was du beantragen kannst und machen kannst?
Also hattest du in dem Zusammenhang im Moment ungefähr erahnen können, was auf dich zukommt?
Ja, also ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. So 5% vielleicht. Weil man immer denkt, man ist unsterblich. Also wir hatten, keiner von unseren Freunden hat auch irgendwie eine Patientenverfügung. Niemand denkt darüber nach, was passiert, wenn was passiert, weil man denkt immer, man könnte dann noch was regeln oder machen oder tun, bis es dann halt passiert. Also ist ja, niemand darf.
Das ist auch so ein natürlicher Schutz.
Und der ist auch gut.
Ja, das
also ist gut. Also es ist gut, dass man nicht jeder, also viele natürlich auch ganz jung erkranken, gar keine Frage, das will ich auch gar nicht runterspielen, sondern dass man aber halt, wenn man seine Jugend genießt und nicht irgendwie immer drüber nachdenken muss, immer diese Glocke über dem Kopf hat.
Ja.
Ich glaube, dann würde man auch andere Probleme in der Gesellschaft mit einherziehen. Aber genau, wir hatten das halt eben nicht. Wir haben uns natürlich vor der OP darauf vorbereitet. Alle also Patientenverfügung gemacht, was geregelt, was zu regeln ist. Aber wir hatten jetzt auch nicht so viel, deswegen war da auch nicht so viel zu regeln. Aber wenigstens zu gucken, wenn wirklich was Schlimmes passiert, auch in der OP, was möchte Ellie, was möchte Ellie nicht? Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man als Angehöriger mitmachen kann, am Ende auch zu sagen, ich entscheide da was, wo ich mir entweder nicht zu 100% sicher bin oder wir halt nie drüber geredet haben und ich gar nicht weiß, welche Schritte es gibt.
Und ich finde, das ist auch für den Betroffenen, für den Angehörigen auch eine ganz große Verantwortung. Also das ist eine Riesenlast, wenn es dann nicht festgelegt ist, da irgendwie entscheiden zu müssen.
Ja, und selbst wenn es festgelegt ist, also im palliativen Setting, dann am Ende, also im Hospiz, gibt es natürlich Entscheidungen, wo man nicht das Gefühl hat, man entscheidet über den Kopf, wo man Entscheidungen treffen muss, medizinisch, die man nicht vorher abgeklärt haben kann. Also gibt es dann so Fragestellungen, jetzt nur, um es ganz konkret zu machen, weil sonst ist man ja immer in so einer vagen Vorstellung, wie mit Flüssigkeitszufuhr. Ja. Palliativärzte sagen dann manchmal oder meistens, so, wir hatten viele Gespräche, naja, wenn wir jetzt noch Flüssigkeit zugeben, dann verlängert das quasi die Qual, weil der Körper stirbt und braucht keine Flüssigkeit mehr und nicht wie normal, wo man sagt, nee, der Körper stirbt nicht wegen fehlender Flüssigkeitszufuhr. Also so rum muss man sich aber als Angehöriger auch erstmal überhaupt diese Gedanken machen und da auch mitzugehen, hey, das ist die liebste Person, die ich kenne und die ich habe.
Die lasse ich verdursten.
Die lasse ich jetzt verdursten. Nee, der Tumor ist leider so, dass man nichts mehr machen kann.
Genau, an dieser Stelle muss ich mal ganz kurz einhaken. Und zwar gibt es, also ich empfehle immer Angehörigen, wenn sie emotional zu sehr gebunden sind, die Entscheidung eben nicht selber zu treffen, sondern sich eine Person zu suchen, die emotional nicht gebunden ist. Und das ist am besten eine, die von extern kommt. Die eben genau das, was derjenige schriftlich niedergelegt hat, also wenn es so eine Situation ist, wie das derjenige eben möchte, dass eben keine Flüssigkeit, nicht beatmet und so weiter, und man selber nicht die Kraft hat, das dann an dem entsprechenden Punkt eben zuzustimmen, dass man sich jemanden sucht, meinetwegen auch übers Amtsgericht oder so, und dieser Part diese Person dann macht. Man kann das ja unterteilen, ne? In solchen Patientenverfügungen und in Vorsorgevollmachten kann man ja ganz genau festlegen, wer was wie wo machen soll. Und da empfehle ich immer, gerade wenn die sehr eng miteinander sind und dann schon im Gespräch gesagt wird, also ich kann das nicht und so, dann kann man sich um alles kümmern, aber genau diesen Punkt, wo derjenige eben genau dieses jetzt möchte, sollen andere das machen.
Mhm.
Das mal so als Hinweis.
Ja, und ich finde auch in den Patientenverfügungen muss man wirklich sehr detailliert, gerade in solchen Situationen dann, weil ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, ist zu platt. Also das muss man wirklich ganz detailliert dann auch aufschreiben. Dann kann man dann auch sagen, guck mal hier, ich habe es festgehalten und daran müsst ihr euch auch orientieren.
Ja, ist auch nicht mehr zulässig. Also diese nur Ankreuzsachen gab es ja vor, ich glaube 17 oder 18 war das gewesen, ein Urteil, höchstrichterlich, wo eben gesagt, da waren ja auf einen Schlag Tausende von Verfügungen wirkungslos oder also nicht mehr gültig, weil eben diese persönliche Note fehlte. So, das nun mal als Hinweis.
Und aus der Erfahrung heraus ist für uns was halt schwierig, weil man dann nicht weiß, also diese Sachen, eine Magensonde zur Ernährung oder
ja, vor allem, was ist das? Ne? Man kennt das ja nicht.
Was ist das als Angehöriger? Was heißt das? Also in welchem Stadium kriegt man das dann auch?
Ja.
Wir hatten natürlich dann eine sehr gute Palliativärztin im Krankenhaus, die uns dann Schritt für Schritt für die Diagnose die Patientenverfügung nochmal aufbereitet hat. Weil man dann davon ausgegangen ist, dass man wahrscheinlich an diesem Tumor sterben wird und nicht aus Versehen durch einen Unfall oder sonst irgendwas.
Ja.
Also von diesem ganz Allgemeinen, wo man damals ankreuzen, jetzt verschiedene Textbausteine zusammenstellt, dann hin zu einem sehr detaillierten, auf diese Krankheit zusammengeschnittenen.
Ah, das hat man aber so mit euch kommuniziert.
Das ist schön,
genau,
dass das
und da war dann
von der Arztseite dann gemacht wurde.
Ja.
Genau, also wir hatten da in diesem Palliativ-Setting dann ganz viel Zeit auch. Elli war quasi im November 22 schon mal auch kurzzeitig künstlich ernährt. Und da hatte man in der Palliativstation das nochmal so angepasst. Und da hatten wir ganz viel Zeit. Da hatten wir super viel Zeit. Da hatten wir auch fragen können, was heißt das eigentlich? Weil vieles von diesen Bausteinen, die man sich auch im Gesundheitsministerium auf den Seiten und so abholen kann, ganz öffentlich und offiziell, sind halt für jemanden als Laien nicht wirklich verständlich. Man kann sich das alles zusammen googeln, aber in der Situation, also wir haben es davor gemacht, vor der OP, aber da ging es Elli auch schon nicht gut, aber selbst dann danach das anzupassen, ist halt unmöglich, wenn man nicht die Hilfe hat von, ja, Leuten, die wissen, was sie tun.
Und das war die Palliativstation im Krankenhaus.
Genau, das war dann der letzte Schritt. Also wir hatten natürlich auch diese Pflegeschutzpunkte und die Pflegeberatung, die uns davor natürlich in die Richtung gestoßen haben. Aber die Station, wo es angepasst worden ist, war die Palliativstation im Krankenhaus, die dann gesagt haben, wir setzen uns noch mal hin und passen das auf den Krankheitsverlauf an. Weil viele Sachen, die man drin hat, wird es nie brauchen, werden nie eintreten. Es wird im Hirntumorfall wahrscheinlich irgendwann so groß werden, dass die Atemwege, Lähmungen, Epilepsien wiederkommen. Also solche Sachen. Und da kann man ja ganz viele andere Sachen ausschließen. Oder eben andersrum. Sachen werden passieren, die bei anderen Krankheiten vielleicht nicht der Fall sind.
Ja, das zeigt, wie wichtig diese Individualisierung ist. Ja. Ne? Weil das eben diese allgemein gehaltenen, also schwierig. So, da kann ich dann sagen, ich möchte halt am Ende, wenn ich einen Schlaganfall habe und ich kann nicht mehr essen, trinken, möchte halt nicht Nahrung zugeführt bekommen. Das trifft aber nicht auf alle zu.
Nein.
So.
Und andersrum ist halt auch bei Koma-Patienten, also ich habe nur einen Freund im Freundeskreis mal gehabt, wo dann halt die Person längerfristig im Koma lag und dann, wenn man halt dann ganz konkret so eine ganz allgemeine hat, dann wären ja teilweise Zeitpunkte erreicht gewesen, wo man sagt, hier und nicht weiter.
Ja.
Weil jeder, also nicht jeder, aber ich würde persönlich sagen, nee, also wenn ich da an Schläuchen bin, das möchte ich nicht.
Ja.
Aber an Schläuchen sein heißt ja von, da sind ja tausende Stufen, die ich gar nicht kenne.
Ja.
Also ich sowieso nicht als Nichtmediziner, aber da gibt es so viele Unterschiede, die man halt erstmal erfahren muss, was das eigentlich heißt. Weil aus Situationen kann man wieder erwachen und wieder normal sein, andere nicht. Bei Unfällen ist es vielleicht ein Heilungsverlauf, bei Krankheiten eben genau gegenläufig. Also da abzuschätzen und jemanden an der Hand zu haben, wo man sagen kann, hey, das kann passieren oder das muss nicht passieren, aber das sollte man aufnehmen, ist immens wichtig. Weil man halt selber das nicht abschätzen kann, weil man es das erste Mal macht.
Ja.
Und auch das letzte Mal in jedem einzelnen Lebensfall.
Ja, klar.
Aber ja, das Thema Palliativ finde ich halt auch wichtig. Viele wissen das nicht. Es gibt ja auch eine spezielle ambulante Palliativversorgung, gerade für solche Situationen, dass wenn man nach Hause entlassen wird, dann dieser Pflegedienst in Kombination mit einem Palliativarzt die Versorgung dann zu Hause unterstützt und die sind dann anders ausgebildet, also qualifizierter als die klassische Fachkraft,
Ein anderes Budget auch, die anderes haben ganz
Budget,
andere Möglichkeiten.
Genau, das ist auch eine Krankenkassenleistung, also SGB V, und genau die Ärzte und auch die Fachkräfte sind halt auch da sehr gut geschult, was die Patientenverfügung angeht.
Ja.
Ja, also da auch Unterstützung holen.
Aber sie war ja nicht die ganze Zeit zu Hause.
Nein. Sie war im Krankenhaus. Mhm. Also wir hatten.
Du hattest vorhin eine Zahl gesagt.
Ja, wir hatten 22 stationäre Aufenthalte.
Also 22.
Über, in welchem Zeitraum?
Na, wir reden von, also über 2 Jahre. Wir reden von Februar 22 bis Mai 24. Und wir hatten beide, also wir hatten beide, auch wenn wir nochmal kurz auf das palliative Setting kommen, wir hatten eigentlich 3 palliative Settings gehabt. Ja. Wir hatten im November 22, weil man vergessen hat, also in der Strahlenchemotherapie hat man vergessen, die Blutwerte zu nehmen über einen längeren Zeitraum. Und da sind sowohl die Thrombozyten als auch die Leukozyten einfach abgehauen. Da gibt's Grenzwerte. Das ist jetzt, würde ich mich medizinisch gar nicht so weit aus dem Fenster ringen, aber es war nicht nur grenzwertig. Also da waren kaum noch Leukozyten und kaum noch Thrombozyten dabei. Und aus diesem Missstand, sage ich mal, ist sie dann palliativ aufgenommen worden, weil gar nichts. Dann kam Corona noch dazu und dann ging gar nichts mehr. Also bei ihr war dann, sie wurde künstlich ernährt und da hatten wir einmal eine palliative Station im Krankenhaus, Waldfriede, von der Charité dann dahin gefahren. Dann gab es ein halbes Jahr später irgendwann diese Aufnahme, dieses SAPV-Team, also diese ambulante palliative Versorgung zu Hause. Und dann irgendwann das Hospiz als Endpalliativstation, sage ich mal. Aber zu diesem Ambulanten, da haben wir auch gemerkt, weil wir da viele, also vor allem das Beratungsteam hatten von der Pflege, dass man sich sehr lange vorher drauf bewerben muss quasi. Also dass verschiedenste Palliativärzte nur einen Umkreis haben. Mhm. Und auch natürlich nur verschiedene Pflegeanbieter das können. Und man da frühzeitig loslaufen muss.
Eigentlich pervers, ne? Pervers finde ich das schon, weil du hast eine Prognose, da gibt's ja keine Zeit, was man eigentlich abwarten kann. Das ist ja, wenn ich einen Haushaltsdienst brauche und mich da in eine Warteliste eintragen lasse und dann ja warte, finde ich das schon makaber, aber das finde ich richtig makaber. Fachkräftemangel an falscher Stelle.
Ja, ist, genau, demografischer Wandel. So, es hapert nicht nur an der Ausstattung, sondern es hapert vor allen Dingen an zur Verfügung stehenden Humanressourcen, wie man es so richtig böse sagt.
Traurig.
Ja, es ist der Anfang, sagen wir es mal so. Und ich finde, du hast es wunderbar gesagt, also als wenn man sich quasi bewerben muss.
Ja.
Auf diese Plätze. Und das ist ja das, was wir auch sehr oft hören und mitkriegen, dass man eben nicht einfach sagen kann, so morgen gehe ich, morgen mache ich, sondern da kommt wieder die Zeit ins Spiel. Zeit raubt eigentlich viel mehr. Und du hast es vorhin auch so schön gesagt, bezogen jetzt auf die Patientenverfügung, aber es betrifft ja ganz viele Bereiche, wenn es um die pflegerische Versorgung geht. Man weiß es ja nicht. Man weiß nicht, was für Möglichkeiten man hat. Man weiß nicht, was einem. Also ich glaube, wenn, du hast es auch vorhin gesagt, SAPV, da sitzen ganz viele jetzt draußen und sagen, habe ich noch nie von gehört. So. Das sind so spezielle Sachen. Wir kennen alle Pflegegeld, Pflegegrad und Hilfsmittel.
Aber auch da.
Und dann, also gut, nicht, aber das haben zumindest schon mal viele gehört, also zumindest Pflegegrad oder Pflegestufe. Aber dass man eben auch ganze Spezialisierungszweige eben hat, sage ich mal, die eben eine Versorgungsstruktur schaffen und ermöglichen und aufrechterhalten. Und das ist eben auch in so einem schnellen Krankheitsverlauf oder Krankheitsverlauf, sagen wir mal, verschiedenste Stationen gibt. Dass das eben, selbst wenn es ein gleichbleibend schlechter Veränderungsprozess ist, dass die Versorgungsstruktur nicht gleich bleibt, sondern dass man, also wirklich ganz blöd gesagt, verschiedenste Stationen dann hat. Und letztendlich, ich will nicht sagen, heutzutage Glück haben muss, aber schon an manchen Punkten das Glück haben muss, um an die richtigen Leute zu kommen, die richtigen Ärzte, in die richtige Versorgungsstruktur und in die richtigen Einrichtungen.
Und man muss halt auch, glaube ich, so ein bisschen selbst strukturiert sein, nicht, also man ist ja panisch. Also kann man jetzt mal einfach wegnehmen, diese Komponente. Man ist in einem Projektmanagement drinnen, man weiß, welche Aufgabenfelder es gibt. Das weiß man A nicht. Mhm. Und B hat man in irgendeiner Konstellation eine Person, die man entweder als Freund, Freundin, also in meinem Fall quasi einfach die liebste Person, wo man jetzt was machen muss, aber eben nicht weiß, wo man was macht. Und da wünscht man sich dann manchmal schon so einen roten Knopf. Man kommt aus dem Krankenhaus raus, drückt auf so einen roten Knopf und alle, man kriegt irgendwie 20 Fragen gestellt, so per App. Und anhand dieser 20 Fragen wird dann einem gesagt, okay, Schritt 1 ist das, Schritt 2 ist Folgendes. Und das fehlt, also es gibt's an jeder Stelle, also wenn man sich im Internet guckt, gibt's viele so eine Hilfsmöglichkeiten. Aber man ist trotzdem, zum Teil fühlt man sich quasi noch auf sich selbst gestellt.
Es gibt keinen Leitfaden. Also es gibt keinen konkretisierten Leitfaden auf die individuelle Situation. Es ist alles allgemein gehalten. Stellen Sie jetzt hier einen Antrag, stellen Sie da einen Antrag.
Trotzdem haben wir ein Krankenhausentlassmanagement, das ist gesetzlich verankert. Die Krankenkassen haben die Aufgabe, das ist auch gesetzlich verankert, die Beratung zur letzten Lebensphase. Und ich weiß, dass Kassen das auch machen. Also sprich, wenn ich als Krankenkasse bestimmte Diagnosen im System habe, ploppt da eigentlich so ein Alarmknopf auf. Hey, hier ist diese Diagnose, dieser Mensch muss beraten werden. Und daran hapert es. Weil, wie du schon sagst, es gibt diverse Beratungsmöglichkeiten, aber gerade in so einer Notsituation, wo man panisch ist, wo man nicht klar denken kann, braucht man jemand, der dann einen an die Hand nimmt und sagt, so, da musst du, da musst du, da musst du. Und ich finde, die Personen, die diese Verantwortung haben, setzen das nicht um. Ich kann einen Menschen nicht entlassen, wenn zu Hause die Versorgung nicht sichergestellt ist. Auch wenn man sich bewerben muss, dann muss dieses Bewerbungssystem dann auch aus der Palliativversorgung, aus der stationären Palliativversorgung organisiert werden. Traum? Die Realität sieht anders aus, aber das müsste es sein, weil die Grobstrukturen sind da. Und der Gesetzgeber sagt, na wieso, wir haben doch die Gesetze dazu geschafft. Wenn ihr das nicht umsetzen könnt, seid ihr doch selber schuld.
Aber man, also der, nur um da vielleicht einzuhaken, ich sehe das genauso. Also es ist, das System ist da, aber es funktioniert halt überhaupt nicht. Also Entlassmanagement mit Sozialdienst im Krankenhaus zum Beispiel ist so eine wahrscheinlich für viele da draußen eine Grauzone oder wissen gar nicht, was es ist. Andersrum funktioniert es aber auch einfach nicht. Bei uns war es zum Beispiel so, ja, wir wurden gefragt, was wir brauchen zu Hause. Und dann steht man halt da. Was gibt's denn? War auch mal unsere Antwort.
Ja.
Weil der man weiß halt diese Verläufe nicht. Und ja, und da ist dann halt immer diese Komponente, also die Wirtschaftlichkeitskomponente, die man ja alle kennen. Das ist jetzt nichts Neues und auch total naiv gedacht, dass es irgendwie anders, ganz anders gehen könnte gerade. Ganz schnell. Du hattest von dem demografischen Wandel angesprochen. Ja, irgendwer muss ja ins System einzahlen, damit man aus dem System wieder anderes bezahlen kann. Aber genau da hapert's. Also die Umsetzung von der Sozialdienst nimmt sich Zeit. Im Entlassungsmanagement des Krankenhauses ist die Checkliste aufgeführt. Die ist von diesen 22 Aufenthalten, ich glaube, nicht einmal mit uns durchgegangen worden, sondern immer nur, weil in dem Fall ich dann proaktiv dahinterher war. Weil ich dann irgendwann wusste, das muss noch kommen, das brauchen wir noch. Wir hatten einen Fall, das ist vielleicht so eine kleine Anekdote, die ich immer gruselig finde. Ellie ist im Oktober 23 ins Krankenhaus gekommen und wir hatten eigentlich mit dem medizinischen Dienst einen Zuhause-Termin für die Hochstufung auf Pflegegrad 5. Und den konnte sie aus Gründen, weil sie auf dem Krankenhaus war, nicht wahrnehmen. Ich habe tagelang hinterher telefoniert, um zu klären, dass sie nicht zu Hause sein kann, weil sie im Krankenhaus ist. Und die Antwort am Ende war, ja, dann werden sie jetzt quasi rausgenommen aus dem System, aber haben nicht mehr diese Frist, dass jemand vom Lageso oder also vom medizinischen Dienst kommen muss, sondern sie sind jetzt in der Priorität wieder ganz woanders. Also ja, es wird passieren, sie kriegen noch mal einen neuen Termin, aber da sie ja jetzt abgesagt haben, mit der Begründung, dass sie das letzte Mal im Krankenhaus ist, wo ihr noch mal gesagt wurde, auf der Chemo wird sie sterben, vor Weihnachten wahrscheinlich noch, ist sie nicht mehr die Priorität, diese Hochstufung zu bekommen. Und ich habe tagelang quasi, weil ich dann mal den Willen hatte zu sagen, nee, das kann jetzt nicht der Fall sein, haben wir es dann irgendwann so lange diskutiert und da auch jemanden erreicht, dass die gesagt haben, okay, dann machen wir es in dem Fall auf Aktenlage. Weil die Aktenlage ist ja klar, es ist ein Endstadium. Die Ärzte sagen, dass das, also es muss eine Hochstufung passieren, weil das wird nicht mehr lange gut gehen. Ja, bei diesen Fällen habe ich gemerkt, dass immer, wenn die Angehörigen oder selbst die Betroffenen hinterher waren, das ging. Aber die Versorgung nicht so funktionierte, dass den Betroffenen geholfen wird, aus einem ganz großen Automatismus. Weil alle, das medizinische Personal, die Pflegefachkräfte, alle Leute, die quasi damit zu tun haben und professionell wissen, was abgeht, in so einem Loop laufen, dass alles funktioniert. Mhm. Und da wird an der absolut falschen Stelle gespart. Denke ich, jetzt auch kein Hating über das System, weil wir wissen, wo wir... Oh Gott. Sorry. Jetzt auch kein Hating über das System, denn wir kennen die Probleme. Aber es ist, glaube ich, am Ende, wenn man sich es aufrechnet, eine größere Summe, die aufgebracht werden muss, um es wieder gerade zu biegen, als wenn man es gleich im ersten Moment sich die Zeit nehmen würde. Und die Zeit heißt nicht das Personal im Krankenhaus, weil die haben damit gar, also mit dem Schlüssel am wenigsten zu tun.
Ja, sondern der sogenannte Drehtüreneffekt würde dadurch extrem erspart werden, aber wie du schon sagst, das ist, wir stehen uns selber im Weg.
Ja, das Problem ist auch, dass eben die gesetzlichen Grundlagen und die Verfahrensvorschriften, die so unterwegs sind, ja, wenn man das nimmt, eben, dass sie sagen jetzt den Termin ab und deswegen sind sie nicht mehr Prio, weil eben das die Verfahrensvorschrift so hergibt. Dann sitzt man dann da.
Stimmt ja noch gar nicht. In der Richtlinie steht, bei bestimmten Erkrankungen kann es aktenmäßig erfolgen oder sogar im Krankenhaus vor Ort erfolgen. Bloß wenn die Struktur so verkrustet ist und die unbeweglich sind, darum geht's doch. Es ist gesetzlich, wie du schon gesagt hast, die Struktur ist da. Die Umsetzung ist
genau falsch. Darauf wollte ich hinaus. Das zeigt einfach, dass auch an dem in dem Callcenter-Telefon des Medizinischen Dienstes in Berlin-Brandenburg, herzliche Grüße an dieser Stelle, Leute sitzen, die keine Ahnung haben. Das muss man ganz klar so sagen. Da sitzen Leute, da sitzen dann irgendwelche Gutachter, die, wie wir schon oft gesagt haben, einen Crashkurs kriegen. Und eben diese Feinheiten, die ihnen ganz klar sagen, wenn die Krankheit das hergibt und so weiter, dann kann und sollte. Und du hast dich durchgesetzt. Mhm. Und du warst da hinterher. Mhm. Bei ganz vielen passiert das ja nicht, entweder weil sie keine Angehörigen haben, weil sie nicht die Kraft und auch die Zeit nicht haben. Wir sind wieder bei dem Thema Zeit. Man hat ja den Willen oder möchte sich um seinen lieben Angehörigen kümmern und sich nicht mit Verwaltung beschäftigen müssen. Das ist doch das. Also ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwelche Briefe lesen, Widersprüche schreiben müssen, hinterher telefonieren müssen, nachfragen, wieso, weshalb und warum und einer Seite erklären müssen, wie es eigentlich, also den Grund erklären müssen, wie es eigentlich richtig ist, obwohl die es eigentlich wissen müsste und mich aufklären müsste.
Ja. Ja.
Das ist so, was wir halt immer wieder leider benennen müssen, dass eben auf der Seite des medizinischen Dienstes und sie rühmen sich ja in den öffentlichen sozialen Medien immer, wie toll alles läuft und wie gut alles funktioniert. Und die Realität sagt eben etwas ganz anderes. Das erleben wir alle zuhauf. Ja. Ob wir das sind, die in unserer Beratungsstelle, Kolleginnen und Kollegen, ob ich das als Gerichtsgutachter erlebe, dann sehe ich ja den Murks, der vom MD verzapft wird. Solche Situationen. Das zeigt einfach, dass beim medizinischen Dienst und egal in welchem Bundesland die Schrauben, das Uhrwerk nicht so ganz richtig funktioniert und einfach das Personal, was dort ist, über zu wenig Wissen verfügt, weil es wahrscheinlich von oben herab entschieden ist, dass eben da unten am Telefon das Wissen nicht vorhanden sein muss, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Wir reden über die 116.
Wir reden.
Auch, das ist ja nochmal so
das ist noch mal eine ganz eigene Schiene. Wir reden jetzt wirklich. Okay. Das ist so. Also, wir brauchen wirklich mehrere Folgen, weil du hast ja noch so, ich sag mal, das i-Tüpfelchen, was das Schwerbeschädigtenrecht angeht, worüber wir noch reden werden, was einfach aufzeigt, dass das ganze System überhaupt nicht im geringsten auf akut und schnell verlaufende Krankheiten ausgelegt ist, überhaupt gar nicht, sondern es geht wirklich um diesen Also Frau Professor Dr. Martine Hasseler beschreibt das immer so wunderbar, dass eben das SGB 11 gerade, Pflegeversicherung, so wie wir sie ja nennen, ist keine Pflegeversicherung, sondern es ist die gesetzliche Grundlage, ja, damit die Leistungserbringer mit den Kostenträgern Verträge eingehen können und abrechnen können.
Oder keine Verträge eingehen
können. Oder wie auch immer. Also es ist wirklich, muss man wirklich sagen, das ist in meinen Augen, ist das die beste Frontsau, also in diesem Bereich, die immer wieder den Finger in die Wunde legt und sagt, das, was wir da haben, ist eigentlich Murks. Es gibt keine fachprofessionelle Pflege und es gibt auch keine Pflegeversicherung, weil es geht nur darum, irgendwie irgendwelche Zahlen zu haben, damit man dann irgendwie Pflegegeld und sowas alles bezahlt, damit irgendwie die Pflege organisiert werden kann. Oder auch nicht, weil das reicht ja nicht aus. Aber das Schlimme ist eben, dass man sich viel zu sehr mit Verwaltung beschäftigen muss, dass man sich damit beschäftigen muss, anderen Leuten Sachen zu erklären, die sie wissen müssten. Und dass das System nicht darauf ausgelegt ist, dass junge Menschen krank werden können. Und das betrifft ja nicht nur das Pflegesystem, das betrifft das ganze Sozialsystem. Da ist nichts drauf ausgelegt, wo man manchmal den Eindruck kriegt, es geht eigentlich nur darum, dass man irgendwas hat, das irgendwie funktioniert und so nach dem Motto, wird schon schief gehen. So kommt mir das manchmal vor. Ja, das ist jedes Mal, wenn wir diese Geschichten hören, ist das jedes Mal dieses, genau, man spielt mit der Zeit. So kann man das Böse sagen.
Böse, so von wegen, das erledigt sich doch sowieso von alleine.
Ja.
Also ganz böse gesagt, aber teilweise habe ich das Gefühl, dass das wirklich auch in die Richtung geht.
Na, und viele haben ja auch nicht die Kraft dazu, immer diese Widersprüche und hinterher zu sein. Also in unserem Fall war jetzt die positive Komponente, dass wir so jung sind, hatten wir vielleicht auch einfach mehr Kraft zu sagen, wir kämpfen jetzt, wir gehen nochmal den extra Weg, wir suchen uns nochmal jemanden, wir haben super Support von der Familie gehabt, den haben halt nicht viele. Also auch da andersrum die Mühle gedreht, wenn man halt 80 ist, wenn man 85 ist oder wie auch immer, 70, und man alleine ist und dann halt so einen Krankheitsverlauf hat, da wird man halt mit dem medizinischen Transport immer wieder nach Hause gefahren und kommt halt alle Woche wieder ins Krankenhaus, weil es halt auf Sozialindikation gar nicht anders geht.
Ja.
Und dann gibt es dieses Pendel mit dem Drehtüreffekt, den du vorhin meintest, wo man sagt, aber was kostet denn euch jetzt 3 Tage Krankenhausmindestaufenthalt und nach Hause und die Person kommt immer wieder zurück? Oder man klärt mal ein für alle Mal, was ist jetzt eine Lebensqualität in dem Zustand für die Person? Was ist sozusagen eine Selbstständigkeit, die noch gewahrt werden kann, damit man irgendwie seine Menschenrechte hat und auch einfach noch leben darf und kann? Und was ist sozusagen nur noch diese, sag ich mal, BWL-Komponente? Wir haben ja jetzt ein Bett frei. Ja. Also diese Taktung geht komplett gegenläufig. Einfach nur in der Kostenstelle denkt.
Ja, genau.
Aber nie denkt, jetzt mal ganz platt gesprochen, die Kostenstelle kommt ja wieder. Sondern, hey, wir müssen ja auch ein Sozialsystem drumherum bauen. Und ich weiß, das klingt ein bisschen naiv, weil man nicht an so einem großen Hebel sitzt, dass man alles umstellen kann, was ich als Angehöriger immer gerne würde. Und da bin ich, glaube ich, auf der rationalen, realistischen Seite. Aber man muss da weiterdenken. Und da müssen einfach Leute auch herkommen, die, wie du vorhin meintest mit der Frontfrau, einfach mal machen und nicht immer nur reden über ihre Legislaturperiode hinweg. Also so Systeme schaffen, wo man sagt, das funktioniert, das muss funktionieren, weil wir werden alle alt, wir werden alle auch jung irgendwelche Krankheiten bekommen.
Wir werden alle sterben.
Wir werden alle sterben, das ist auf jeden Fall
der Punkt.
Das Schlimme bei diesen Systemen ist ja immer, sie sind ja auf monetär, sage ich mal, ausgelegt. Und es geht eigentlich gar nicht darum, irgendwie den Menschen was Gutes zukommen zu lassen und denen irgendwie zu helfen. Es geht nur darum,
Statistik,
Geld zu verteilen und irgendwie immer mehr Geld zu verteilen, aber es wird hinten nicht besser. So. Und also, wenn wir jetzt auch nur mal sehen, wenn wir junge Menschen nehmen, Kurzzeitpflege zum Beispiel. Die Kurzzeitpflegen, die sind gar nicht darauf ausgelegt. Die sind ab 70 demenziell Erkrankte ausgelegt. Oder auch
Tagespflege gibt es gar nicht für junge Menschen.
Gibt es überhaupt nicht. Und auch stationäre Einrichtungen, vollstationäre Langzeitpflege, gibt es die wenigsten Angebote für junge Menschen. Es gibt ja auch
40, 50-Jährige.
Aber da fällst du dann ja auch nicht mehr so auf. Ne? Es geht ja auch andersrum. Ich habe es vor ein paar Tagen wieder erlebt, da rief mich eine Angehörige an und sagte zu mir, stellen Sie sich mal vor, Vater, auch über 80, sollte aus dem Krankenhaus in vollstationäre Langzeitpflege übergehen, also ein Pflegeheim. Und Parkinson und Demenz. Und da hat man sie dann 24 Stunden vorher angerufen. Die Tochter hat gesagt, brauchen Sie hier gar nicht herbringen, nehmen wir nicht auf bei der Erkrankung, das passt hier nicht. Mhm. Und zwei Stunden später hat die gleiche nochmal angerufen und gesagt, Sie haben schon verstanden, ne, dass also Sie können hier morgen antanzen, wenn Sie hier kommen, wir machen nicht auf, Sie kommen hier nicht rein. So nach dem Motto, Sie sind bescheuert, wir sagen Ihnen das doppelt mal. Also auch da, wenn jemand zu krank ist, sage ich mal, verursacht der Kosten, das Personal ist nicht da, die Ressourcen sind nicht da, also nehmen wir es gar nicht erst auf, ab irgendwie nach Hause. Und das erleben wir in der Beratung. Wir sind in vielen Haushalten unterwegs, wo eben kein Pflegedienst, keine professionelle Pflege involviert ist. Da ist teilweise Sodom und Gomorra und die Hölle los. Nicht, weil die Leute es wollen, sondern weil keine Versorgungsstruktur aufzubauen ist oder vorhanden ist, aus den Mitteln, die da sind. Und dann erlebt man junge, also ja, ne, Kinder, Jugendliche und so weiter, wo die Kassen sich sperren, Hilfsmittel zu bewilligen, wo die Kinder den falschen Pflegegrad haben, dann schickt man als Sachverständiger drei Zeilen dahin, eine Woche später kommt der Bescheid, sind die Pflegegrad 5 da, wo sie hingehören, und also eine Schoten. Wo ich mir denke, warum macht man es diesen ganzen Leuten, wo sie es eh schon schwer haben? Und wir reden ja nicht darüber, dass ihr 10, 15, 20 Jahre Zeit hattet, sondern wo wirklich Zeit euer größter Feind war. Warum kommt man dann und legt noch so viele Steine in den Weg?
Und warum kriegt man es nicht hin, wie auch bei den Corona-Zahlungen, das andersrum zu machen? Also bei Corona-Zahlungen hat man Geld betrieben, Selbstständigen, Freelancern, wie auch immer, gegeben und hat dann am Ende rausgefunden, oh, da haben ganz schön viele beschissen. Aber für mich, und das im Nachgang auch mit Elli lange darüber diskutiert, also wer bei so einem Punkt bescheißt, ist schon erstmal menschlich ganz weit weg von Menschlichkeit. Aber da dann halt einfach auch zu sagen, hey, da machen wir halt große Strafen. Also jemand, der bescheißt beim Schwerbehinderten, also da muss man erstmal auf die Idee kommen.
Ja.
Aber halt dazu sagen, wir stellen den jetzt aus. Also so wie in Dänemark, sage ich mal, so ein digitaler Pass, wo alles drauf ist, da kann man sich drüber streiten. Da ist man, ich glaube, in Deutschland auch teilweise gut dabei, Datenschutz so zu haben, wie man ihn hat. Aber das kriegt man alles hin. Ich denke, das kriegt man in der heutigen Zeit mit verschiedensten Datenmedien hin, zu sagen, du hast den Krankheitsverlauf, Schlaganfall in der OP, da kann man nichts dran ändern, den hast du gerade. Daraus ergeben sich dann bei Elli jetzt eine Gehbehinderung oder eine außergewöhnliche Gehbehinderung für den Schwerbehindertenausweis. Da muss es aber möglich sein, quasi innerhalb von X, also der Zeitpunkt ist jetzt, dann können zwei, sag ich mal, zwei Ärztinnen unabhängig voneinander als Expertinnen sozusagen den Antrag stellen und dann ist der digital in der Woche da, maximal. Und da halt dann zu sagen, okay, wir stellen ihn jetzt erstmal aus und gucken dann im Nachgang, ob das wirklich passt, ist die Diagnose, wird das wieder besser, weil man in einem jungen Alter vielleicht bei verschiedenen Gebieten im Gehirn beim Schlaganfall das auch noch trainieren kann, das ist rückläufig vielleicht, dass man dann sagt, okay, wir gehen jetzt wieder runter mit der mit der Stufung, das kann ich verstehen, aber dann halt sich in unserem Fall bis einen Tag nach dem Tod den Schwerbehindertenausweis auf der Stufung nicht ausstellen zu können, ist halt.
Er kam ja einen Tag, ne, nachdem
also
sie verstorben ist.
Um das also wahrheitsgemäß auch darzustellen, also der Ausweis kam nach 7 Monaten erstmalig, aber alle Ärzte haben gesagt, nein, sie ist ja nur noch im Rollstuhl unterwegs, also zu einem gewissen Zeitpunkt, also AG. Außergewöhnlich gehbehindert, und das war für uns halt tatsächlich wichtig, den Parkplatz vor der Charité nicht 1,5 Kilometer zu haben, um halt auch zu Hause, weil man natürlich in Berlin, das kann man jetzt auch keinem vorwerfen, aber in der dritten Reihe wird geparkt, aber hätte dann quasi einen behinderten Parkplatz kriegen können. Und es geht nicht um das Statussymbol, also sondern einfach, es geht darum, dass wir immer zugeparkt waren und wenn Elli die 22 Male, die sie stationär musste, oder auch einfach mal privat irgendwo hin wollen. Man kann nicht immer nur um den Krankheitsverlauf planen. Dann immer die ganze Straße lang. Also Krankentransport kam zur Chemo zweimal am Tag, also Strahlentherapie, zweimal am Tag Strahlentherapie, kam ein Transport und der musste sich dann zum Großteil am Ende der Straße hinstellen. Da musste man auf dem Bürgersteig quasi über Holpersteinpflaster und rechts und links zum Eingang kommen. Und das war sozusagen diese Realität, die ja keiner wahrhaben will. Und der kam mit AG bewilligt im zweifachen Widerspruchsverfahren am 14.05. und am 13.05. ist sie gestorben.
Lageso prüft alle 2 Jahre bei Menschen, die zum Beispiel Arm amputiert sind oder Bein amputiert sind, mit der Fragestellung, ob eine Besserung ist. Letztens habe ich einen Post gesehen und der meint ihr, mein Arm wächst jetzt nach oder warum? Also ganz offensichtlich, wo ich dann denke, also ich war auch mal ein Schreibtischtäter, aber lest euch das doch mal durch. Was mich noch mehr ärgert, dass Lageso, wenn ich da den Antrag stelle, wir schicken alle Unterlagen mit, weil ich dann sage, dann brauchen die dann beim Arzt dich nochmal nachzufragen, weil das ist ja dieser Zeitfresser, dass die ewig lange bei den Ärzten dann irgendwie die Befunde einholen. Trotzdem es aktuelle Befunde sind, machen sie dieses Prozedere bei allen Ärzten, die da aufgeführt sind, dass man die Unterlagen noch fordert. Und das frisst Zeit. Und du, so, also ich fänd dein Beispiel sehr gut. Erstmal geben und dann hinterher prüfen. Wie die.
Ja, aber wir sind deutsch.
Vorab also Einstufung,
ich finde das total gut, aber ich höre schon die ganzen Amtstanten, schon wieder rumschreien. Ja. Das können wir nicht machen, das wäre zu aufwendig und rückwärts.
Na, Lageso hat auf der Homepage zu stehen, sehen Sie Vorabfragen ab.
Also, ganz ehrlich, beim Lageso, ich weiß nicht, wer da arbeitet, aber niemand, der qualifiziert ist. Das muss man ganz klar so sagen. Also ich begleite so viele Klageverfahren mittlerweile bei Leuten, denen Sachen zustehen. Auch junge Menschen, Kinder, und die beim Lageso irgendwie alle, ich weiß nicht. Also ich glaube, studiert haben sie nicht. Und vielleicht einen Schulabschluss.
Aber diesen Beispiel, was du meintest mit den Amputationen, also bei uns war es halt in einem ganz, ganz kleinen Fall, ne? Also ohne das zu vergleichen, eben so, dass wir die Rückmeldung bekommen haben, AG geht nicht, haben wir einen Einspruch erhoben, wieder mit neuen Befunden, mit den Ärzten, also das gleiche Prozedere nochmal. Und dann kam irgendwann die 6 Monate, die es ja mindestens braucht, zurück, dass es noch einen Augenarztattest bräuchte. Und da ging es halt los. Also erstmal ist es ja total okay, können wir machen, ist ja gar kein Problem.
Aber nach der Zeit.
Das Problem ist so, dass Ellie in dem Fall bettlägerig war. Das heißt, ich habe dann angefangen, den Weg, weil man ja ans Lageso nicht rankommt, telefonisch, per E-Mail geht nichts, man kann 3 Briefe, wir haben alles gemacht. Dann über die 116, wir hatten 9 Tickets erstellt, die auch alle vorliegen. Ich habe dann über das Bürgermeisterbüro gefragt, ob man mit den Tickets nicht ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen kann. Weil das Problem ist, was wir immer nur kommunizieren wollten, ist, es ist ja in Ordnung, diesen Bericht zu erstellen. Aber sie kommt nicht zu einem Augenarzt. Ich kann nicht als Kassenpatient 3 Monate einen Termin vorher buchen oder was auch immer eine realistische Zeit ist über Dr. Lipp oder Co. Und dann an dem Tag um 10.30 Uhr eine bettlägerige Frau zum Augenarzt bringen. Und dann halt eben nicht einen Termin haben, sondern 1,5 Stunden warten. Das funktioniert einfach realistisch nicht. Ich meinte, Sie können gerne einen Amtsarzt schicken, jederzeit. Sie können unvorangemeldet einfach kommen und sich die Person angucken.
Aber was hat die Seh-Einschränkung mit der G-Einschränkung jetzt? Klar, wenn ein Mensch nicht sehen kann oder fast blind ist, ist das auch eine Einschränkung vielleicht beim Gehen, aber bei eurem AG habt ihr ja genug andere Befunde gehabt. Was soll das mit dem Augenarzt?
Also nur andere Befunde. Natürlich hat auch diese Doppelbilder dann durch den Hirntumor bestimmt Auswirkungen gehabt. Aber halt eben keine Lösung anzubieten. Mhm. Also kein Rankommen. Man kann schnell, wir kriegen keinen Augenarzt, weil wir können nicht hin. Schicken Sie einen? Nö, können Sie auch nicht machen. Was machen wir dann? Mhm. Erst als wir dann wieder ins Krankenhaus gekommen sind, konnte man dann mit der Enddiagnose, sage ich mal, darauf bestehen, dass das von der Ärztin aus der Neurochirurgie dann bestätigt werden konnte.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich verstehe das nicht. Es muss doch dieser ganze Facharzt-Quatsch in meinen Augen wirklich. Wenn also der behandelnde Arzt, die behandelnde Ärztin aus neurologischer Sicht beschreibt, warum sie Doppelbilder hat. Also das zeigt mir doch wieder, dass da wirklich Leute arbeiten beim Lageso, die irgendwie den Zusammenhang nicht verstehen. Es ist doch immer so.
Klicks.
Nein, es ist doch immer so. Alles, was man von Ärzten einreicht, wird erstmal in Frage gestellt. Weil alle Ärzte da draußen, außer die fürs Lageso arbeiten, die sind irgendwie alle bescheuert. Die haben ja nicht studiert und die arbeiten noch nicht in Krankenhäusern und die haben ja von nichts Ahnung. Also warum stellt man diese Berichte, was die schreiben, warum stellt man das in Frage und fordert dann, also jetzt muss ja noch ein Augenarzt hier drüber gucken, was soll denn der Augenarzt dann feststellen, dass er Doppelbilder sieht und dann? Also was ist das Ergebnis dessen Aufwands, der da betrieben wird? Und das ist so häufig der Fall, dass ärztliche Zeugnisse, so nennt man es ja, dass die in Frage gestellt werden und dieses eingefordert wird und jenes eingefordert wird und da muss jetzt noch mal einer drüber gucken und dann Zeitflöten geht, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, verstehe ich nicht.
Und die meisten Krankheitsverläufe, und ich glaube, das können alle da draußen nachvollziehen, sind halt nicht in dieser Amtsmatrix abzubilden.
Nee.
Also die, klar, Pflegegrade, da gibt's die Punkte, ja, die kann man erreichen. Dann wird sozusagen einem der Grad zugesprochen oder nicht. Aber da gibt's ja tausend, also auch mit dem Schwerbehindertenausweis. Das ist halt, die wenigsten Krankheitsverläufe sind so, dass man sagen kann, wir sind beim Schiffe versenken auf A14, also kriegen,
ja, genau,
wir das.
Ja, ja,
sondern
klar,
nein, andersrum.
Ja, das ist
also
ja,
wir müssen da hinkommen zu sagen, hey, welchen Ärzten auch immer wir vertrauen, dann haben wir halt Amtsärzte, die halt ins Krankenhaus, aber so, dass man es halt hinkriegt, vom System her zu sagen, nein, diese zwei unabhängigen Ärzte, Ärztinnen, die müssen ausreichen, um einer Person, egal welcher Diagnose, egal welchen schnellen, langsamen Krankheitsverlauf, eine Aussage zu treffen, um innerhalb von X und in Deutschland wahrscheinlich ein realistischer Zeitraum eher 3 Monate als eine Woche, aber halt dann eine Karte zu haben, mit der man was machen kann.
Ja.
Oder mit der man auch halt auch diese Vorteile, also man genießt ja keine Vorteile. Also ich habe immer das Gefühl, als Angehöriger, der in meinem Fall sehr nah als Partner dabei ist, aber trotzdem mit der Krankheit ja sehr fern ist. Also ich muss immer ganz realistisch auch sagen, man unterstützt ja nur die Person, also in dem Fall Ellie, muss ja die Krankheit selber tragen. Aber man hat immer das Gefühl, man kämpft für irgendwas, wo man einen Vorteil hat. Mhm. Aber niemand, der eine Behinderung hat oder irgendwie eingeschränkt ist oder das bekommt, und jeder kann das bekommen in seinem Leben, hat sich das A ausgesucht, kriegt dann einen Vorteil. Nein, man kriegt ein kleines Stück, ein Ministückchen, das wird sich nie so anfühlen, wird nie richtig sein, wieder eine Stufe zugesprochen, wo man ein bisschen besser teilhaben kann. Und es wird nie so sein wie alle anderen und es wird auch nie die Gesellschaft geben, wo Inklusion vollumfänglich möglich ist. Aber da immer so kämpfen zu müssen, als ob man gerade irgendwie einen extra Kuchen kriegt.
Mhm.
Nee, man kriegt von dem leeren Kuchenteller so ein halbes Stückchen wieder raufgeschoben. Das finde ich schwer, weil man immer von dieser gesunden Gesellschaft und einer kranken Gesellschaft ausgeht, aber nicht von einer, wo man, wir alle haben irgendwas, wir alle können irgendwas kriegen oder die meisten von uns werden irgendwas haben.
Aber wir können ja auch eingeschränkt am Leben teilhaben.
Genau, das muss gleich sein.
Genau, ich muss dann hundertprozentig sein, um dann, das ist, es gleicht ja auch aus, also mein Defizit, was ich habe, gleiche ich dann auch durch solche Sachen dann aus. Ich kann nicht gehen, also werde ich mit dem Rollstuhl gefahren.
Was muss jetzt sein?
Ja, genau.
Nicht jetzt. Ist ein halbes Jahr später.
Ja, eben.
Ja, aber du hast es so wunderbar beschrieben. Dieses, das stimmt, dieses Gefühl eigentlich, dass man immer irgendwie so ein, also als wenn man verdächtigt wird, ja, dass diejenigen einen Vorteil sich draus schlagen wollen aus der Situation, zeigt eigentlich, dass im System ordentlich was schief läuft.
Ja, so ein Generalverdacht auch immer. Egal welche Kostenträger du, ob du Rente beantragst, früher wird so ein Generalverdacht,
alles.
Schwerbehinderung, Pflege, erstmal so, oh ja, die wollen das System ausschöpfen.
Diese Gedanken geben wir doch mal gerne zum Denken weiter.
Ich sag immer, ich habe ja auch in der Pflegekasse gearbeitet und hatte Schreibtischtäter, die wirklich schroff auch mit den Menschen umgegangen sind oder nicht nachgedacht haben, nur nach Schema F gegangen sind. Und da habe ich auch immer gesagt, willst du mit dem Menschen tauschen? Versetz doch mal, einfach mal die Brille absetzen und mal die Betroffenenbrille aufsetzen. Weil, wie du schon sagst, es kann uns jeden treffen, von jetzt auf gleich. Und aber da ist es auch so, da muss irgendeine Verwandte, eigene Verwandte betroffen sein, dann kriegt man irgendwie Empathiegefühle, vorher nicht.
Aber dieses Aufwachen, also ich finde, das ist so eine Emotion, so eine Energie, die ich jetzt gerade mittrage, muss ja irgendwie auch vorher passieren können.
Mhm.
Also wir können nicht immer alle erst auf den GAU warten, sag ich mal, bis es knallt.
Mhm.
Das System hat ja viel zu viel Erfahrung eigentlich.
Ja. Eigentlich,
der
ja.
letzten, was auch immer, 1000 Jahre Menschheitsgeschichte, um zu wissen, was es für Verläufe gibt, auch wenn man nicht alle heilen kann, nicht viele heilen kann. Wir sind noch am Anfang wahrscheinlich, wenn man darüber nachdenkt, aber trotzdem diese Erfahrung zu haben, wie Menschheitsverläufe oder Schicksalsverläufe sind. Und da nicht einfach zu sagen, Attacke, Auf geht's, wir machen das jetzt.
Ja, ja, ja.
Da können sich in Berlin im Reichstag mal so ein einzelne Persönchen eine Scheibe von gerne zum Lesen mitnehmen. Ja. Und sich mal Gedanken darüber machen. In diesem Sinne, es war eine erste schöne Folge mit dir. Wir werden Robert mit Sicherheit noch häufiger hier haben. Also bin ich mir 100% sicher.
Bei deiner Energie, was da noch alles kommen wird.
Weil es gibt noch so viel, über das wir eben detailliert reden müssen in dieser Situation. Wir haben, das war ja quasi jetzt nur oberflächlich, sage ich mal, also einen Zwei-Jahres-Zeitraum beschrieben.
Angerissen.
Aber das, was da noch in der Tiefe liegt, darüber müssen wir noch reden. Und darauf freue ich mich schon sehr.
Ja.
Heute soll es das erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Danke euch.
Sehr gerne. Und ja, ich würde sagen, so einige dürften jetzt am anderen Ende des Lautsprechers sitzen und vielleicht mal nachdenken.
Ja, unbedingt. Denkt dran. Denkt nach, ihr könnt selber betroffen sein oder eure Angehörigen. Das ist Karma.
Ich glaube, wir sollten Lauterbach mal einladen.
Und ich denke, wir sollten auch Lösungen finden. Also ich glaube, wir reden hier nicht nur darüber zu meckern.
Das nein. Klingt,
sondern das ist, nein. Auch, ich glaube, es gab auch sehr viele gute Momente, wo man halt verschiedene Trägerinnen von Verbänden und Co. sagt, hey, die haben richtig was auf die Beine gestellt. Ich glaube, das muss man dann auch mal im Detail beleuchten.
Ja. Das ist eben das, was ich meine. Ne?
Aber Lauterbach also können wir gerne mal einladen und auch andere Kolleginnen.
Also ich bin, das machen wir jetzt einfach. Wir schreiben den an.
Ja, okay, wenn du
doch, solange er noch Bundesgesundheitsminister ist, man weiß ja nicht, wie lange noch, wir laden den ein.
Wenn du auf Ergebnisse hoffst?
Nee, auf Ergebnisse nicht, aber einfach mal, um mit ihm drüber zu reden. Und da setzen wir uns hier zu viert hin und dann gucken wir, was er dazu zu sagen hat.
Ja, sehr gerne.
Oder wir fahren zu ihm hin. So, wir können die Mikros auch einpacken. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir schreiben jetzt an Lauterbach.
Damit der das auch versteht.
In dem Sinne, bleibt schön gesund
und sarkastisch.
Tschüss.
Ciao.